Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle sehr herzlich und lade Sie ein, auf den zu blicken, von dem der Wochenspruch sagt: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir wollen beten. Herr Jesus, ein Wörtlein von dir kann ihn fällen, den altbösen Feind. Sprich nur ein Wort, so sind wir gesund. Du kennst unsere Anfechtungen, unsere Krankheiten, unsere Schuld und unsere Ängste. Du könntest dich unser schämen, du könntest uns den Rücken zuwenden. Herr, tue es nicht. Sprich du heute zu uns das Wort, das uns heilt, das uns aufrichtet aus aller Not, das uns ausrichtet auf dein Ziel und das unsere Herzen weit und unseren Glauben stark macht. Du hast uns hierher gerufen. Herr, hilf uns hören und gehorchen. Wir lassen dich nicht. Du segnest uns denn. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Wir sprechen miteinander das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
In Hebräer 4, 4 heißt es, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Amen. Und nun singen wir das Lied 109. 109, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
der Text auf den heutigen Sonntag in Vokavit ist die Geschichte von Jesu Versuchung. Sie ist aufgezeichnet im Matthäusevangelium im 4. Kapitel, von Vers 1 ab. Da war Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten, sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Amen. Schüler werden getestet, liebe Freunde. Der Lehrer verteilt ein Blatt. Vokabeln sind drauf und ein paar grammatische Konstruktionen. Natürlich klappt das, wenn man sich hinter seine Hefte geklemmt hat. Aber diesmal gibt es ausnahmsweise Probleme, weil das Fernsehgucken noch interessanter war als das Vokabelnlernen. Test ist schlimm und Studenten werden geprüft. Der Professor stellt ein paar Fragen. Das Fachgebiet muss gründlich sitzen. Leider bestehen Meinungsunterschiede zwischen dem, was nun eigentlich gründlich meint und nicht. Eine Prüfung ist schlimmer als ein Test. Pfarrer werden visitiert. Der Dekan sitzt unter der Kanzel. Kritisch verfolgt er die Predigt. Wird er ein Auge zudrücken und Gnade vor Recht ergehen lassen? Oder wird er doch die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragen? Visitation ist ganz schlimm. Nun aber werden Gläubige nicht nur getestet oder geprüft oder visitiert, sondern sie werden versucht. Versuchung aber ist das Schlimmste, weil sie es mit dem Leibhaftigen persönlich zu tun bekommen. Der Versucher versucht, jeden vom Kreuzweg abzuhalten. Er hat nichts gegen eine Gläubigkeit, die sich nur in frommen Worten ergießt. Er hat nichts gegen eine Frömmigkeit, die nur an einen lieben Gott glaubt. Er hat nichts gegen eine Innerlichkeit, die sich nur mit sich selbst beschäftigt. Aber diesen Glauben an den Gekreuzigten, den soll der Teufel holen. Vor dem Kreuz macht er das Kreuz. Und deshalb legt er alles darauf an, dieses Kreuz zu verhindern. Wenn Jesus dem Willen Gottes nicht folgt, dann gibt es keine Nachfolger. Wenn Jesus das Kreuz nicht trägt, dann gibt es keine Kreuzträger. Und wenn Jesus mit seinem Vater übers Kreuz kommt, dann ist dieser Kreuzplan endgültig durchkreuzt. Zum Teufel noch einmal, wenn das nicht gelänge. Menschen Unmögliches, nein, Teufel Unmögliches hält er für möglich. Dabei baut er auf dieses bekannte, böse französische Sprichwort. Chacun a son prix. Jeder hat seinen Preis. Jeder ist käuflich. Jeder ist zu gewinnen. Jeder fällt schließlich um, auch Jesus. Es kommt nur auf den Kaufpreis an. Der Teufel pokert hoch. Er ist nicht dumm. Nein, er ist kein dummer Teufel, der irgendeinem Hungernden in der Wüste seinen berühmten Pferdefuß stellen will. Er ist kein armer Teufel, der dort in der Wüste seinen Schwefelgestank verbreitet. Er ist kein kleiner Teufel, der irgendeinem irgendwelche Flöhe in den Pelz setzt. Der Teufel ist ein hoher Geist, hat Albrecht Bengel gesagt. Wer sich schon ein Bild von ihm machen will, der stelle sich einen belesenen, einen gebildeten, einen adligen Professorentyp vor, der mit Goldbrille und schlohweißem Haar doziert. Er redet fromm, er zitiert die Bibel, er hat eine orthodoxe Theologie. Alle Register der Logik kann er ziehen. Alle Tonarten der Schmeichelkunst stehen ihm zur Verfügung. Seine Ansichten sind einsichtig und sind durchsichtig. Alles für dies eine, Herr. Nur kein Kreuz, da sagt der Teufel, nur kein Kreuz. Wird Jesus fallen? Wird Jesus weich? Wird Jesus eingekauft? Wenn er zum Vasallen des Teufels wird, dann gute Nacht. Nicht weniger als unser ganzes Heil oder unsere ganze Rettung steht auf dem Spiel. In drei Anläufen versucht er, sein Ziel zu erreichen. Und wir alle sind jetzt eingeladen, über diesen Text ihm, dem Teufel, auf die Schliche zu kommen. Also zum Ersten sagt er, schaff Brot, Herr. Viele sind brotlos wie du, Herr, hier in der Wüste. In Jerusalem sitzen sie auf der Straße, die umgestülpte Mütze vor ihren Füßen, aber Mitleid ist rar geworden. In Kapernaum hausen sie in ihren Lehmhütten. Der letzte Öltropfen ist aus der Flasche gepresst. Das Mehlfach ist leer. In Samarien platzieren sie sich am Tor. Jedem Fremden strecken sie ihre Hände entgegen. Sie greifen nach jedem Bissen. Und in São Paulo, da bevölkern sie die Favelas. Aufgedunsene Kinder spielen im Dreck. Eltern wühlen in den Dreckübeln. Und in Johannesburg, da bevölkern sie die Slums. Wellblechhütten haben keine Speisekammern, jedes Grün ist abgeerntet. Und in Khartoum, da sterben sie in den Zelten. Dieser Flüchtlingsstrom ist ja gar nicht mehr zu fassen. Im Sudan hat es jetzt 3 Jahre nicht geregnet. Herr, bist du taub? Hörst du die Hungerschreie nicht mehr? Herr, bist du blind? Siehst du die Hungersnot nicht mehr? Herr, bist du herzlos geworden? Schaff Brot. Leg Vesper auf den Tisch. Lös die Magenfrage. Wer den Welthunger abschafft, der hat es geschafft. Der wird Brotherr. Der wird Weltherr. Der wird der König. Wirklich, eine teuflische Versuchung. Weil Jesus unsere Ernährungsprobleme nicht gleichgültig sind. Er leidet an dieser miserablen Umverteilung der Nahrungsmittel, die uns im Überfluss schier ersticken lassen und nur ein paar Flugstunden weit Millionen an Tellern hungern lassen. Er leidet an dieser schändlichen Denaturierung von Lebensmitteln auch in unserem Land, dass Nahrungsmittel einfach untergepflügt werden mit dem Löffelbagger und umkommen. Er leidet an der unverständlichen Einstellung seiner Geschöpfe, die nicht anfangen, das Grün der Meere auszubeuten. Doch, Jesus weiß, was Hunger ist. Er weiß das. Und es ist nicht seine Art, darbende Menschen mit irgendwelchen frommen Worten abzuspeisen. Aber, liebe Freunde, der Mensch lebt nicht von Kalorien allein. Das Menschsein geht im Ökonomischen und Biologischen nicht auf. Das Menschsein ist weiter. Die menschliche Hoffnung ist doch keine Hundehoffnung, die durch den Rand des Fressnapfes begrenzt ist. Liebe Freunde, was nützen uns volle Mägen, wenn die Herzen leer sind? Weil unsere Lebensmittel als Mittel zum Leben nicht genügen, deshalb ist doch Jesus gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Deshalb hat er gelitten, ist auf diesen Passionsweg gegangen, dass wir sein Blut und sein Leib essen und trinken können. Und deshalb ist er doch gestorben und auferstanden, dass dies Wort wahr wird. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Mag man heute die Hungersnot als Weltnot Nummer eins betrachten? Nach der Bibel ist Weltnot Nummer eins die Glaubensnot. Wer die Gottentfremdung und den Gottesstreit überwindet, der hat die tiefste und alles überwuchernde Weltnot tatsächlich überwunden. Wohlstand im Abstand gibt es nicht. Wohlstand im Abstand wird es nie geben, auch nicht in ihrem Leben. Und deshalb widersteht er diesem Teufel. Er erteilt ihm eine biblische Lektion. Schon 5. Mose 8 steht es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem Worte Gottes, das aus seinem Munde geht. Wer die Bibel aufschlägt, schlägt den Teufel. Der Teufel ist nur mit der Bibel zu schlagen. Das Wort Gottes ist die einzige Schlagwaffe, die den Versucher in die Wüste schickt. Auch wenn er sich nicht gleich geschlagen gibt. So wie damals, als er ein zweites Mal ansetzte, diesen Jesus mit auf das Dach des Tempels nahm und sagte: Bring Hilfe, Herr, bring Hilfe. Viele sind hilflos, wie du jetzt hier an diesem Absturz. Am Teich Bethesda drunten liegen sie auf ihren Matten. Wenige werden ans Wasser gebracht, keiner wird gesund. Im aussätzigen Ghetto Samariens hängen sie an den Gittern. Wegen Ansteckungsgefahr traut sich keiner heran. Lepra zerstümmelt die Körper. Und im Haus in Nazareth, da schmachtet der Gichtbrüchige. Der Versorger der Familie ist ausgefallen. Sozialfürsorge gibt es nicht. Und im Betonsilo der Großstadt, da mehren sich die hoffnungslosen Fälle. Einsame warten auf einen Telefonanruf, aber es kommt keiner. Und im Altenheim am Rand der Stadt, da wird es immer schlimmer. Die Alterslasten drücken zu Boden. Sie können nicht mehr weiter. Und in der psychiatrischen Her, da haben sie Aufnahmestopp. Alle Betten sind belegt. Diese Flut von Schwermut kann ja überhaupt keiner mehr aufhalten. Herr, bist du taub? Hörst du die Angstschreie nicht mehr? Herr, bist du blind? Siehst du die Krankheitsnot nicht mehr? Herr, ist das alles, geht das alles an dir vorüber? Herr, sie stehen am Abgrund, so wie du. Bring doch Hilfe. Beweis deine Kraft. Herr, du hast doch einfach Engel genug. Stürze dich in den Abgrund. Rufe die Schutzengel. Wenn du unten heil ankommst, dann werden sie dir frenetischen Beifall klatschen. Wenn du unversehrt im Kidron-Tal aufsetzt, dann wird ihr Bravo und Bramissimo rufen überhaupt nicht gestoppt werden können. Wenn du ein Schauwunder tust, dann werden sie an Heilwunder in ihrem Leben glauben, denn das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Herr, zieh ein Wunder ab, dann wirst du der Strahlemann, dann bist du der Wundermann, dann bist du der Star. Eine teuflische Versuchung, weil Jesus unsere Krankheitsnöte nicht gleichgültig sind. Er macht um die Elendsquartiere keinen Bogen, wo sie nur noch auf ihren todsicheren Tod warten. Er weicht den Siechenstationen nicht aus, wo alle Hoffnungsflämmchen ausgetreten sind. Er kennt jede Not. Er kennt ihre Not. Er weiß auch vielleicht um jene Diagnose, die ihnen vielleicht der Arzt verheimlicht hat. Er hat selbst die Krankheitsnot durchlitten, denn so haben wir es gehört. Wir haben keinen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Aber durch ein Heilungsspektakel ist noch keiner zum Glauben gekommen. Wunder führt zu Verwunderung, aber nicht zum Glauben. Bruce Marshall hat dies in seinem Buch Das Wunder des Malachias dargestellt und an seiner Geschichte gefolgert, dass keiner, der durch besondere Eingriffe Gottes eigentlich geändert hätte werden müssen, nun diesen Gott ernst zu nehmen gedachte. Keiner. Es bleibt dabei, wir brauchen keinen Strahlemann, der uns ein paar Mätzchen vormacht. Wir brauchen keinen Wundermann, der uns mit etwas Hokuspokus blendet. Wir brauchen keinen Star, der uns vor Entzücken starr werden lässt. Was wir brauchen, ist doch einen Herrn, der mich kennt, so wie ich heute hier sitze, mit all meinen Sorgen und Belastungen, und der mich nicht, aber auch gar nie aus seinen Händen fallen lässt. Den brauchen wir. Wir brauchen doch einen Hirten, der auch im finstern Tal unseres Lebens keinen Schritt von unserer Seite weicht. Ja, wir brauchen einen Heiland, der Leib und Seele, unsere kaputte Seele, gesund machen kann. Genau das aber will Jesus werden am Kreuz. Und deshalb bietet er dem Teufel zum zweiten Mal Paroli: Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Aber ein letztes Mal bäumt sich der Durcheinanderwirbler auf und schleppt Jesus hinein ins Gebirge. Und dort sagt er ihm: Zeig Macht, Herr, zeig Macht. Viele sind machtlos, so wie du jetzt hier auf diesem Gebirge. Tempelgänger sind dem Klerus ausgeliefert, der sie gängelt. Und der Klerus ist den Zeloten ausgeliefert, die sie in Schach halten. Und die Zeloten, die sind den Römern ausgeliefert, die sie aus ihrem Unterschlupf holen. Und die Afghanen, die sind den Russen ausgeliefert, die sie unterdrücken. Und die Eritreer, die sind den Äthiopiern ausgeliefert, die sie vertreiben. Und wir alle sind in Raketen ausgeliefert, die in den Silos stecken. Herr, bist du taub? Hörst du unsere Angstschreie nicht mehr? Herr, bist du blind? Siehst du die Machtverhältnisse nicht mehr? Wir werden doch von den Machtblöcken zerquetscht und deshalb schreien wir so nach Frieden. Herr, siehst du das alles nicht mehr? Herr, wenn du niederfällst, wenn du mir die Füße küssest, dann bekommst du alles. Dann hast du Macht. Dann bist du der Boss. Eine teuflische Versuchung, weil diesem Jesus unsere Rechts- und Unrechtsverhältnisse, unsere Machtsverhältnisse nicht gleichgültig sind. Er kennt den Namen des Xhosa in Südafrika, der wegen seiner Hautfarbe in ein Homeland umquartiert wird. Und er kennt den Armenier, der wegen seines Glaubens im Ural im Arbeitslager schmachtet. Selig sind, die um ihres Glaubens willen verfolgt sind. Aber was nützte es, wenn wir die Ahnengalerie von starken und mächtigen Männern noch um eine weitere Person vergrößerten? Wenn wir neben einen Pharao und Nebukadnezar und Cäsar und Domitian und Alexander und Napoleon noch Jesus setzten, was nützte es? Was brächte es, wenn wir nach einem ersten und zweiten und dritten Reich noch einmal ein tausendjähriges Reich ausrufen könnten? Was wäre, Herr, das alles, wenn du jetzt, so wie es Dostojewski in seinem Großinquisitor darstellt, wenn du deine Macht mit äußerster Gewalt in dieser Welt installieren würdest? Gott sei Dank, liebe Freunde, macht dies dieser Herr nicht. Macht ohne Kreuz ist schrecklich. Deshalb geht er nicht an den Ort maximaler Macht. Dieser Herr geht an den Ort maximaler Ohnmacht. Mit dem Wort auf den Lippen: Du sollst Gott, deinem Herrn, dienen, geht er ans Sünderkreuz und damit den Weg zur Allmacht Jesu Christi. Ihm können sie sich anvertrauen. Hinter seinem Rücken sind sie geborgen, selbst wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen. In seiner Spur sind sie nie brotlos, nie hilflos, nie machtlos, aber immer den Teufel los. Da verließ ihn der Teufel, weil Jesus sich ganz auf Gott verlassen hatte. liebe Freunde, das heißt doch, auch ihre noch so verzweifelte Situation, auch ihre noch so verteufelte Situation ist seither kein Grund zum Verzweifeln mehr. Er geht mit. Er bleibt bei uns. Er ist der Herr. Amen. Wir singen vom Lied 260. 260, 1, 4 und 7. Wir beten. Herr, du wirst das Feld behalten. Das ist die Verheißung, die unser Leben hell macht. Darum lass uns glauben, mag der Teufel und seine Macht und Gefährlichkeit demonstrieren, du bist stärker und hältst fest. Und darum gib uns Kraft zum Hoffen, für uns und diese Welt, für die Menschen, die es uns schwer machen, für die Jungen, die mit Gefahren spielen, für unsere Alten, die an der Welt bitter werden, für die Gleichgültigen und Verstockten, die sehr wohl wissen, was sie dir schulden und es doch nicht tun. Herr, erbarm dich über uns und lass dem Feinde keinen Triumph. Erlöse uns von allem Kleinlichen, Gib uns durch deinen Geist deinen weiten Atem, etwas von deiner Geduld, von deiner Liebe. Gib uns deine Freiheit, nicht zu tun, was wir wollen, sondern was du willst. Und so lass den Tag kommen, Herr, da du dein Reich hereinbrechen lässest und deinen Sohn richten wirst. Und dein Sohn richten wird die Lebendigen und die Toten. Er, der beides in einem ist, der Retter der Welt und der Richter. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Versprochen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Und die Herrlichkeit. Amen. Wir schließen mit zwei Versen aus dem Vater unser Lied 241, 7 und 9. Der Kirchengemeinderat hat im Vorgriff 3000 D-Mark bewilligt für einen Jugendkongress in Brasilien, den ich letzte Woche besuchen konnte. Und dort waren 900 junge Leute zusammengekommen, einige von ihnen weit her, die meisten weit her, eine Gruppe, 3 Tage und 3 Nächte mit dem Linienbus unterwegs, 2700 Kilometer. Sie lassen sich ihren Glauben etwas kosten. Ihre Fahrt kostete 100 Mark und verdienen tun sie, junge Leute, zwischen 90 und 100 Mark im Monat. Sie können sich denken, dass sich diese jungen Leute gefreut haben über die Gabe auch aus unserer Gemeinde, über diese Unterstützung. Ich danke Ihnen, wenn Sie uns dieses Geld wieder erstatten. Und nun möchte ich Sie einladen zu den Kurzgottesdiensten von Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr. Am Freitag, 15 Uhr, Weltgebetstag der Frauen hier in der Stiftskirche. Und am Dienstagabend um 20 Uhr in der Schlosskirche unsere Stunde der Bibel. Stephanus, der erste Märtyrer des Glaubens. Wir laden zu dieser Stunde Dienstag 20 Uhr herzlich ein. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel »Nun danket alle Gott«, Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Und nun geht mit dem Segen Gottes in eine neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.